Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Das ist ein Bern einfach Spezial mit Andreas Rötter, Professor für neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz, Deutschland. Röder hat diese Woche am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern einen bemerkenswerten Vortrag gehalten über die Selbstzweifel des Westens und der Verlust der regelbasierten Ordnung von 1990. Die Basis dafür ist sein sehr lesenswertes letztes Buch mit dem Titel «Der verlorene Frieden – Vom Fall der Mauer zum neuen Ost-West-Konflikt». Ich verlinke das unten. Und nun zum Gespräch, das ich vor dem Vortrag mit Professor Röder halten durfte. Vielen Dank und interessante Einblicke. Herr Professor, Sie reden heute in Luzern über den Westen und Sie mahnen an, oder Sie, Ihre These ist, dass der Westen am Verzweifeln ist an sich selbst und an seiner Lage. Wieso?
Es ist doch eine erstaunliche Geschichte, ist es nicht? Vor 35 Jahren hatte man den Eindruck, der Westen am Ende der Geschichte, und wir sehen heute, dass dieser Optimismus, die Euphorie von 1990, zu der es ja Gründe gab, aber letztendlich eine Form von Hybris gewesen ist, der sich der Westen 1990 ausgesetzt hat. Und die liberale Demokratie, die gekennzeichnet ist durch das Mehrheitsprinzip und den Minderheitenschutz und die Rechtsstaatlichkeit, durch den friedlichen Wechsel von Regierungen und politischer Alternativen plus eine lebendige politische Öffentlichkeit, dass diese liberale Demokratie in den darauffolgenden Jahrzehnten immer wieder nach unterschiedlichen Richtungen verzerrt und überdehnt worden ist und in den unterschiedlichen Überdehnungen der liberalen Demokratie in die Krise gekommen ist, sodass 35 Jahre nach dem Ende der Geschichte nun das Ende des Westens im Raum steht oder auch nicht. Und die Frage ist, kann der Westen sich selbst behaupten? Jedenfalls die Weltmission, die ist nicht mehr die Aufgabe des Westens, aber die Selbstbehauptung, das ist das Thema von heute.
Schauen wir noch, was passiert ist. Das nimmt mich Wunder. Sie sagen, verzerrt sei die liberale Demokratie worden, überdehnt. Können Sie das etwas ausführen? Was ist da wo passiert genau?
Ja, es gibt, und ich identifiziere mindestens 4 Formen der Überdehnung dieser liberalen Demokratie, die dem chinesischen Sprichwort entsprechen, dass eine gute Sache, wenn sie ins Extrem getrieben wird, ins Gegenteil umschlägt. Die erste Form der Überdehnung der liberalen Demokratie, das ist die neokonservative Überdehnung der Regierung George W. Bush in den frühen 2000er Jahren gewesen. Die Vorstellung, dass man die Demokratie auch mit militärischer Gewalt im Krieg gegen den Terror weltweit verbreiten müsse.
In den Irak zum Beispiel.
Kulminationspunkt ist der Irakkrieg. Der amerikanische Historiker Melvin Leffler hat ein tolles Buch geschrieben, Confronting Saddam Hussein, und hat die Gründe für die amerikanische Kriegführung gegen Saddam Hussein eruiert. Und er sagt, es ist Furcht gewesen vor neuen Anschlägen, das Bewusstsein der Macht, dass man alles durchsetzen kann, aber auch die Hybris zu meinen, dass die ganze Welt nur auf diese westliche Demokratie gewartet habe. J.D. Vance war im Irak und hat dort gesehen, die haben überhaupt nicht auf uns gewartet. Und das ist die Hybris gewesen, die sich im Irakkrieg niedergeschlagen hat und den Westen Glaubwürdigkeit gekostet hat. Nicht nur die USA als Führungsmacht, sondern auch die liberale Ordnung im Innern. Eine zweite Überdehnung der liberalen Demokratie ist die neoliberale Überdehnung gewesen mit ihrer Dominanz um die Jahrtausendwende und der Vorstellung, dass Märkte per se rational und effizient sind und dass man eigentlich die gesamte Gesellschaft und den Staat nach den Kriterien des Marktes umgestalten müsse, bis hin zur unternehmerischen Universität. Und dann hat man 2008 in der Weltwirtschaftskrise gesehen, dass Märkte nicht nur rational und effizient sind, sondern auch irrational und zerstörerisch sein können. Und das hat dieses neoliberale Paradigma massiv an Glaubwürdigkeit gekostet. In dieses Vakuum ist dann ein drittes Paradigma eingebogen, das auf die postmoderne philosophische Revolution der 70er und 80er Jahre zurückgeht und sich in den 2010er Jahren dann als das Woke-Paradigma etabliert hat. Nämlich diese postmoderne Vorstellung der 80er war die, dass man so die Grundvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft, Nation, Geschlecht, der Westen, Zivilisation, dass man alles das in Frage stellt und damit die Grundvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft in Frage gestellt hat. Und das hat dann in den 2010er Jahren zu den großen Auseinandersetzungen geführt auf der Ebene von Migration und Integration, Klima und Energie, Geschlecht und Sexualität und Diversität. Und dann gibt es eine vierte Überdehnung dieser liberalen Demokratie, die finden wir auf der europäischen Ebene und die findet nicht zuletzt statt durch die Verrechtlichung von Politik. Die Europäische Union hat immer mehr Politikfelder an sich gezogen, vor allen Dingen Währung und Migration, und hat sie der nationalen Politik entzogen, mit der Folge, dass in der Euro-Schuldenkrise und in der Migrationspolitik gar keine nationale Politik mehr gemacht werden konnte. Und die Folge diejenige ist, dass Kritiker von rechts heute sagen, das ist doch alles keine Demokratie mehr, sondern wir sind die, die die wahre Demokratie bringen und die Demokratie zurück in die Politik bringen. Und das ist der Stand von heute. Das ist das, was aus den großen Hoffnungen auf das Ende der Geschichte geworden ist.
Und jetzt ist dieser Westen eben überdehnt, die Demokratie verzettelt. Wir haben alle diese Debatten, Sie haben das wunderschön zusammengefasst. Wir kämpfen jeden Tag in diesen Debatten und das große Bild dieser überdehnten liberalen Demokratie geht vielleicht vergessen, außer wir denken daran, wie gefährdet diese Demokratie ist durch Autokraten rundherum. Die stehen mit Panzern in der Ukraine, sie morden im Nahen Osten, sie unterwandern Afrika, sie unterdrücken unsere Konzepte in chinesischen Provinzen. Wir sind eine Minderheit auf diesem Planeten.
Ja, und Sie haben gerade etwas ganz Wichtiges beschrieben. Wir haben auf der einen Seite diese globale Auseinandersetzung zwischen einem revisionistischen globalen Osten, angeführt von Russland und von China, aber umfassend auch Nordkorea und den Iran, die sehr heterogen in ihren einzelnen Zielsetzungen sind, die aber die vom Westen geführte liberale Ordnung in Frage stellen und revidieren wollen. Und dann haben wir diese Spaltungen innerhalb der westlichen Gesellschaft, die Sie gerade nochmal so schön zusammengefasst haben. Und in dem Zusammenhang kommt mir immer ein wichtiger historischer Text in den Sinn. Das ist das lange Telegramm, das der amerikanische Diplomat George F. Kennan im Februar 1946 aus Moskau nach Washington geschickt hat. Da war er an der amerikanischen Botschaft. Und im Übergang zum ersten Kalten Krieg, zum ersten Ost-West-Konflikt, sagte er, mit dieser Sowjetunion Stalins werden wir kein Übereinkommen erzielen. Was wir aber brauchen, um in diesem Systemkonflikt zu bestehen, ist erstens Stärke nach außen und zweitens Stärke von innen. Stärke nach außen versteht sich von selbst, aber ich finde das so interessant, dass Kennan schon damals gesagt hat, dass die Demokratien, die westlichen Demokratien von innen heraus vital und lebensfähig sein müssen, um sich in diesem Systemwettbewerb zu behaupten. Und das ist das große Problem, vor dem wir heute stehen, dass der Westen, dem man sich selbst zweifelt, oder Sie haben so schön gesagt, dass die Demokratien sich selbst verzetteln. Und ich glaube, der Westen braucht wieder diese Stärke von innen. Und ich würde sagen, dass die Selbstbehauptung auf die liberale Demokratie im ursprünglichen und eigentlichen Sinn des Begriffs und nicht in diesen verzerrten Überdehnungen, wie wir sie in den letzten 35 Jahren erlebt haben.
Dann sagen Sie mir, was ist diese Stärke von Ihnen? Was beinhaltet die? Ist die rein ökonomisch oder?
Dann wissen Sie, die bürgerliche Gesellschaft, die liberale westliche Gesellschaft ist doch der historische Gamechanger gewesen. Zum ersten Mal in der Weltgeschichte hat die Position des Einzelnen in der Gesellschaft nicht an seinem Stand und seiner Herkunft gelegen, sondern an seiner Qualifikation und an dem freien Willen. Das hat das größte Maß an Freiheit und Sicherheit und Wohlstand in der gesamten Geschichte und übrigens heute noch im globalen Vergleich hervorgebracht. Und das ist ja nun ein Erbe, das es sich doch zu bewahren und zu pflegen lohnt. Und ich glaube, sich darauf zu besinnen, wäre wichtig. Aber das Problem ist, dass genau dieses Gesellschaftsbild von verschiedenen Seiten innerhalb des Westens in Frage gestellt wird. Wenn Sie Klimaaktivisten anschauen oder Woker anschauen, dann sagen die, diese Gesellschaft ist strukturell rassistisch, und zerstörerisch und muss irgendwie an die Kandare genommen, die muss reguliert, die muss überreguliert und muss zurückgedrängt werden. Zugleich haben sie aber Kritiker von rechts, die sagen, diese Demokratie ist wieso grundsätzlich gar nicht lebensfähig. Die Kritik von rechts gefällt sich in so Dekadenz- und Verfallsdiagnosen, die dann wiederum mit so Vorstellungen ankommen, dass man religiöse Werte reaktivieren müsse. Und ich frage mich dann immer, wie das eigentlich wirklich aussehen solle. Und da muss man aufpassen, dass da nicht der woke Autoritarismus von links durch einen traditionalistischen Autoritarismus von rechts ersetzt Exakt. Und bekämpft wird. Und dass wir dazwischen die bürgerlich-freiheitliche Gesellschaft verteidigen und wiederbeleben. In der Schweiz muss ich weniger von wiederbeleben sprechen als in Deutschland, aber jedenfalls in Deutschland und in Europa, dass wir diese Gesellschaft wiederbeleben. Denn ich würde schon sagen, historisch gesehen ist das der größte Schatz, den wir haben. Mhm.
Meine These hier wäre, aber ich schüttle die jetzt aus dem Ärmel, Sie haben sich dann viel mehr damit auseinandergesetzt. Dazu brauchen wir einen neuen bürgerlich-liberalen Patriotismus, der vielleicht da ansetzt, dass wir zuerst einmal dankbar sind, im Westen geboren und oder geboren zu sein oder zu leben. Und dann entwickeln wir daraus vielleicht die Fähigkeit, herauszufinden, woran das liegt, dass dieser Westen so gut ist und dafür zu sorgen, dass die nächste Generation diesen Genuss auch haben wird.
Ja, aber Sie haben schön gesagt, bürgerlich-westlichen Patriotismus. Und Patriotismus haben Sie gerade damit schon inhaltlich definiert. Und das ist eben etwas anderes als Nationalismus.
Das ist richtig.
In Deutschland
richtig.
Diskutieren wir gerne über den Begriff der Leitkultur, der von linker Seite ganz stark verfemt worden ist. Und ich plädiere ganz stark, aber das geht sehr in die Richtung dessen, was Sie gerade sagen, für eine Leitkultur der offenen Gesellschaft, die aber zugleich bedeutet, dass sie für alle gilt. Wir neigen es immer so stark dazu, so in Kategorien von wir und die anderen zu denken. Mhm. Wir, die Eingeborenen gegen die Migranten oder was auch immer es ist. Und so eine Leitkultur der offenen Gesellschaft, die auf Eigenverantwortung und Selbstbestimmung setzt, die aber auch bestimmte Umgangsformen beinhaltet, Verhaltenserwartungen im Umgang aller miteinander, dass ich höflich bin und dass ich freundlich bin, dass ich grundsätzlich die Wahrheit sage, dass ich andere Leute nicht belüge, keine Fake News verbreite, dass ich Menschen schätze und achte und dass ich einen Polizisten nicht für einen Schwächling halte, sondern seine Funktion ernst nehme und, dass diese im Grunde oftmals ganz einfachen Verhaltenserwartungen aneinander die Regeln sind, die eine solche Gesellschaft am Laufen halten. Und die Verpflichtung auf Wahrheit statt Fake News muss man jedem Verbreiter von Fake News, der von der AfD kommen mag, sagen. Den Respekt vor Frauen muss man Muslimen deutlich machen und. Man käme aber damit zu einer Leitkultur der offenen Gesellschaft, die für alle gilt und die nicht ausgrenzend wird. Und damit hätten wir tatsächlich die Form von Patriotismus, der nicht ausschließt, aber der klare Grundlagen des Gemeinwesens formuliert. Die kann man nicht staatlich und politisch verordnen.
Das wäre gleich meine...
Aber das ist das, was eine Gesellschaft ihrerseits in einer solchen Situation leisten.
Also das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Ernst Wolfgang Böckenförde, ja. Ganz berühmt, er hat gesagt, diese Grundlagen, der Staat ist nicht in der Lage, diese selbst zu schaffen. Wer schafft dann die im 21. Jahrhundert, das säkular ist, wo solche Strukturen wie Familie, Schule zerfallen, die das früher gemacht haben. Wer macht das in Ihrem Konzept?
Ja, letztendlich kann es nur aus der Gesellschaft selbst herauskommen. Denn ich bin sehr skeptisch. Schauen Sie sich diese ganze woke Entwicklung der letzten 15, 20, 30 Jahre an, die letztendlich ursprüngliche Minderheitenrechte als Blaupause nutzen, um die Gesellschaft umzubauen. Das kann es nicht sein. Das ist autoritär. Mhm. Wenn ich eine Pride Parade nicht nur tolerieren soll, sondern auch noch affirmieren muss,
um ein guter Mensch zu sein.
Wenn ich, um ein guter Mensch zu sein, die Pride-Flagge in der Hand halten muss. Meine Tochter war damals bei dem EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn, als das Stadion da in Regenbogenfarben angestrahlt wurde. Und dann wurde ihr eine Regenbogenflagge in die Hand gedrückt. Und dann hat sie gesagt, das will ich aber nicht. Und dann ist sie da gleich beschimpft worden. Ich möchte tolerieren dürfen, ohne bekennen zu müssen. Das heißt, diese woke-Politik ist autoritär von links. Umgekehrt gibt es aber auch so Vorstellungen, weil sie von Familien und religiösen Werten sprachen, gibt es auch so Bewegungen von rechts, dass man das mit staatlicher Unterstützung oder staatlich gelenkt wieder aufbauen solle. Die Gefahr ist, dass das schnell genauso autoritär werden kann. Ich würde sagen, Gemeinwohlorientierung ist eine richtige Maßgabe für Politik. Dass man Familien fördert mit politischen Maßnahmen, ist richtig. Es darf aber nicht autoritär werden. Und grundsätzlich kann eine solche Politik nur aus der Gesellschaft selbst herauskommen, wenn sie liberal bleiben soll und nicht autoritär wird.
Aus welchen gesellschaftlichen Institutionen?
So, und dann würde ich sagen, ist es eine Frage politischer Parteien, ist es eine Frage zivilgesellschaftlicher Organisationen und am Ende des Tages sind es all die Bürger, die sich in der öffentlichen Meinung artikulieren. Schauen Sie, wir machen einen Podcast, den jetzt hoffentlich viele Menschen hören. Meinung wird sehr dezentral gebildet, das habe ich auch von der Postmoderne und der Diskurstheorie von Foucault gelernt. Es gibt nicht die eine regulierende Kraft, die das tut und eine Meinung durchsetzt. So ein Diskurs ist ein feines Gespinst, an dem viele an unterschiedlichen Stellen mitweben und deswegen lebt die Gesellschaft von den Einzelnen. Und jetzt beklagen wir immer die sozialen Medien und die Zerfaserung der Öffentlichkeit, die aber umgekehrt auch zur Folge hat, dass mehr Menschen mitreden können und man diese Dinge auf diesem Weg auch stärker in eine Gesellschaft einspeisen kann.
Also der Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer, selbst damit zu beginnen, mit diesen Verhaltensregeln, sie einzufordern, sie selber zu leben und damit auch etwas zu verändern, die Welt besser zu machen.
Ja, und ich meine, gerade die technischen Medien unserer Zeit zeigen uns, dass es diese Möglichkeiten gibt. Mhm. Insofern bei aller Kritik, die man an Social Media und an der Zerfaserung der Medienlandschaft haben kann. Aber die Bürgergesellschaft, in der die Bürger die Möglichkeit haben, mitzureden, wird dadurch schon ein Stück vorangebracht. Und ich bin ein deutscher, liberaler, konservativer, aber absolut kein Kulturpessimist. Mhm. Ich sage immer, es wird alles immer schlechter, aber früher war es auch nicht besser. Und wir sollten immer auch die Möglichkeiten all dieser Entwicklungen sehen und die Möglichkeit, dass die Einzelnen in diesem großen Grundrauschen der Öffentlichkeit mitsprechen, sind größer geworden, allein dadurch, dass wir jetzt hier sprechen können. Und das sollten alle möglichst nutzen.
Mhm. Es gibt Leute, die das nicht so positiv sehen. Also mir fällt Daniel Hannan ein oder andere, die sagen, ja, möglicherweise sind die 250 Jahre Aufklärung halt irgendwann einmal vorbei und das war die große Ausnahme in der Weltgeschichte.
Ja, das kann natürlich sein. Wissen Sie, als Historiker sage ich, Geschichte ist offen nach allen Richtungen und wir müssen immer aufpassen, dass wir unsere historische Fantasie nicht von der politischen Realität überflügeln lassen. Die Zukunft ist doppelt offen. Sie ist anders als die Gegenwart und sie ist anders, als wir sie uns heute vorstellen. Aber zugleich, wissen Sie, denke, bin ich auch kein Freund von Verfallsfantasien und diesen Untergangsfantasien. Ich sehe schon die Argumente, die es gibt, aber auch früher ist der öffentliche Diskurs nicht nur rational gewesen und heute wird manches mehr an die Oberfläche gespült, das früher gar nicht erst an die Oberfläche gespült worden wäre. Deswegen bin ich immer sehr dafür, dass wir zielgenau ansetzen, dass wir zum Beispiel in der Bildungspolitik klarere Leistungsstandards jedenfalls in Deutschland einfordern müssten, auch Dinge wieder neu kanonisieren müssen. Aber ich bin kein Freund einer so übergeordneten Untergangsszenarios oder Verfallsgeschichte, die sagt, dass alles immer schlechter würde. Das erzählen wir uns auch, solange es die Aufklärung gibt.
Ja, und wir hoffen, dass es nicht eintritt. Es hängt von uns ab am Ende des Tages.
Das ist ja doch eigentlich die positive Botschaft, oder?
Das ist eine großartige Botschaft. Herr Professor Röder, vielen Dank für das Interview.
War mir ein Vergnügen.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch